diese Überlegungen sozusagen in Bezug auf die DHV, die da bei Real offenbar Verträge vereinbart hat, Tarifverträge vereinbart hat, die nicht im Interesse der Angestellten sind oder einer Menge von Angestellten. Wie kann denn sowas sein?
Ja, bei der Metro AG, also ein Riesenkonzern, zu dem auch Real gehört, geht man auf eine ganz abgefeimte Weise vor. Also die Tarifverträge mit Verdi reichten denen nicht mehr. So toll ist der Einzelhandelstarifvertrag auch nicht, aber man will jetzt keine Tarifverträge mit DGB-Gewerkschaften mehr in diesem Teil des Arbeitgebermilieus und man versucht immer so tief zu gehen, wie es gerade möglich ist. Und Verdi ist jetzt im Einzelhandelsbereich auch nicht besonders gut aufgestellt, muss man kritischerweise sagen. Und jetzt haben die also folgendes Manöver da vorgenommen. Sie haben sich einen eigenen Unternehmerverband gebastelt und dazu noch eine eigene Gewerkschaft aufgebaut. Und dann werden Tarifverhandlungen mit so Pappkameraden geführt. Also dieser Unternehmerverband, der heißt dann AHD, glaube ich. Da ist jetzt halt hauptsächlich Metro drin und deren Tochterfirmen und da haben sich jetzt auch so ein paar andere angeschlossen. Sowas kennt man übrigens auch von McDonald's. Die haben auch einen eigenen Unternehmerverband gegründet, Bundesverband der Systemgastronomie, der jetzt immer weiter wächst. Und damit man dann auf der anderen Seite einen Tarifpartner hat, wird dann halt so eine Scheingewerkschaft gerufen, die es in Deutschland zahlreich gibt. Also da ist der DHV, heißt es genauer gesagt, der Deutsche Handelsgehilfenverband, eine der größten. Es gibt aber auch noch AUB, von Siemens gegründet, Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsräte. Und dann den Christlichen Gewerkschaftsbund, CGM, Christliche Gewerkschaft Metall. In dieser DHV ist auch im Christlichen Gewerkschaftsbund Mitglied. Diese gelben Gewerkschaften werden also als Pappkameraden gerufen, um dann Tarifverträge zu unterschreiben, obwohl sie selber gar nicht tarifmächtig sind. Und zwar misst sich das an der Streikfähigkeit. Also diese DHV hat im Kaiserreich an Streik teilgenommen oder auch in der Weimarer Republik vor allen Dingen. Aber die sind so gar nicht streikfähig und arbeiten auch mit gefälschten Zahlen.
Was ja reichlich absurd klingt, an der Stelle nämlich, an der der Vertretungsanspruch ja irgendwie gerechtfertigt sein muss und der ist ja auch gesetzlich sogar so ein bisschen angelegt. Das heißt also, eigentlich kann ja so eine von oben gegründete Gewerkschaft, also wenn der Betrieb bzw. der Betriebsbesitzer sagt und hier ist eure Interessenvertretung, dann könnten ja diejenigen, die in Interessen vertreten werden sollen, einfach sagen, ja und diejenigen können ablaufen. Wie kann denn das sein, dass da quasi verbindliche Absprachen getroffen werden können mit den Pappkameraden / gelben Gewerkschaften?
Ja, also das ist, da muss man ein bisschen tiefer einsteigen in das deutsche Tarifwesen. Es ist auch jetzt so, dass wenn du jetzt in einer Branche arbeitest, wo Verdi einen Tarifvertrag abgeschlossen hat, dass der Tarifvertrag dann auch für dich gilt, auch wenn du nicht bei Verdi Mitglied bist. Das wird in Gewerkschaften öfters mal diskutiert. In den USA zum Beispiel gibt es auch Tarife, die dann nur für Gewerkschaftsmitglieder gültig sind. Dann hätte man im Betrieb so eine Art Zweiklassengesellschaft. Die Gewerkschaft erstreikt bessere Tarifverträge für ihre Mitglieder. Sowas gibt es in Deutschland im Grunde in Form von Stammbelegschaften und Leiharbeit. Ne? Die Stammbelegschaft ist gewerkschaftlich organisiert, kriegen Tariferhöhungen nach dem Streik, die Leiharbeiter kriegen nichts und die Zahl der Leiharbeiter wächst ständig und so. Das haben wir ja in anderer Form auch. Aber jetzt ist es so, jeder kriegt diese Tariferhöhung, die dann die Gewerkschaft erstreikt hat, wo man selber kein Mitglied ist. Man profitiert also von der Gewerkschaft und ihren Aktivitäten ohne Mitglied zu sein. Das ist gar nicht so gut für das gewerkschaftliche Organizing, würde ich mal sagen, weil da so eine Mentalität entsteht, man kriegt das geschenkt und man muss da ja gar nichts für tun. Hier war das Manöver dann noch abgefahrener. Es gab die Real Services GmbH, eigentlich so eine kleine Unternehmerfirma, wo, glaube ich, Lohnbuchhaltung und IT oder sowas gemacht wurde mit, sagen wir mal, 50 Leuten. Die hatten dann still und heimlich einen Tarifvertrag mit dem DHV abgeschlossen und jetzt wurden sämtliche 34.000 Real-Mitarbeiter in diese vorher geschaffene Firmenkonstruktion überführt und den Änderungsverträge aufgeschwatzt bzw. angeboten. Und ja, diese Änderungsverträge beinhalteten dann eben den Tarifvertrag mit der mit dem DHV. Das Ganze ist von Verdi jetzt juristisch angefochten worden und das hängt jetzt noch in der Schwebe. Das ist so ein Verfahren, was vor dem LAG Hamburg, glaube ich, Landesarbeitsgericht, positiv für Verdi ausgegangen ist, aber das wandert jetzt irgendwie durch die Instanzen, glaube ich, zum Bundesarbeitsgericht. Ja, es ist meines Erachtens eine fast schon kriminelle oder im Grunde kriminelle Täuschungsmanöver. Und ja, im Grunde beinhaltet das auch so eine Art Nötigung, dieses Verschieben der Angestellten in so eine vorher geschaffene Firmenkonstruktion. Also das sind Rostäuschertricks, mit denen da vorgegangen wird. Ich beschäftige mich ja hauptsächlich mit Union-Busting, also der professionellen Zerschlagung von Gewerkschaften und Betriebsräten. Und da ist interessant, dass Metro für diese ganzen Konstruktionen, die auszubaldowern und durchzusetzen, eine spezielle Figur in-house beschäftigt hat. Es gibt also das Modell, Union-Buster als Dienstleister anzuheuern, Wirtschaftskanzleien oder so Hardcore-Juristen. Aber hier haben sie einen, der bei Metro in der Konzernzentrale arbeitet. Das ist ein Herr Jan Lessner-Sturm. Der ist dann auch wieder der Chef dieses Metro-eigenen Arbeitgeberverbandes AHD. Und der kommt aus so einer Union-Busting-Kaderschmiede, dem ZAAR, ZAR in München, von Volker Rieble. Das ist der dortige Rechtsprofessor und das ist ein Institut, was vom Unternehmerverband Gesamtmetall Bayern und von der Bayerischen Chemieindustrie finanziert wird. Das ist die Kaderschmiede für so gewerkschaftsfeindliche Hardcore-Juristen. Ja, also das ist ein großes Feld. Diese gelben Gewerkschaften werden oft belächelt von DGB-Gewerkschaften, weil sie eben eigentlich nichts machen, weil sie so eine Mentalität haben. Die kommen eigentlich aus der Angestellten, aus der Trennung zwischen Arbeitern und Angestellten, die bis in die 70er Jahre noch irgendwie wichtig war. Jetzt, wo ja viele Angestellte auch über Leiharbeiter oder in Callcentern arbeiten, also wo deren Arbeit im Grunde entwertet und industrialisiert wurde und wo die Maschinen, also der Anteil zwischen Arbeitern und Angestellten sich verschiebt, weil viel maschinisiert wird, ist diese Trennung, heute ist sie nicht mehr so wichtig. Auch die IG Metall organisiert viele Angestellte in Callcentern und sowas. Ja, aber da war noch diese Mentalität, wir sind was Besseres, wir sind nah an der Konzernleitung, wir sitzen im selben Gebäude wie unsere Chefs und wir sind dafür da, jetzt auf die Arbeiter mit zu verwalten und wir blicken auch irgendwie auf die runter und organisieren uns deshalb in einer anderen Gewerkschaft, die aber immer brav ist, also im Fachwort sagt man wirtschaftsfriedlich. Mhm. Die Gefahr wäre jetzt, diese Gewerkschaften vertreten oft auch ein reaktionäres Gedankengut. Dieser DHV hat eine ganz gruselige Geschichte, ist schon in der Kaiserzeit gegründet worden und war antisemitisch bis auf die Knochen. Also Juden und auch Frauen durften da gar kein Mitglied werden und die haben halt eine ganz heftige antisemitische Propaganda schon vor dem Ersten Weltkrieg betrieben. Sind dann auch nahtlos in die NSDAP übergegangen. Und auch als einzige deutsche Gewerkschaft 1933 nicht aufgelöst worden, sondern die haben sich dann erst später selbst gleichgeschaltet. Ja, und die können also auch heute eine Keimzelle von rechten Gewerkschaften sein. Und also wie es jetzt hier von Bernd Höcke in Mitteldeutschland auch versucht wird, da die Rechten versuchen jetzt den Erfolg auf der politischen Ebene auch auf gewerkschaftlicher bzw. betrieblicher Ebene umzumünzen, erkennen auch da die Schwäche der Sozialdemokratie in Form von Verdi zum Beispiel, hauptsächlich IG Metall vielleicht, die steht noch ganz gut da, würde ich mal sagen, und versuchen jetzt also rechte Gewerkschaften aufzubauen. Und der Unterschied zwischen rechten und gelben Gewerkschaften ist, dass rechte Gewerkschaften durchaus auch militant auftreten können und von ihren Phrasen oder auch manchmal von ihrer Aktivität dann konkurrieren mit den Gewerkschaften, wer härter kämpft, wer besser streikt. Man kann sich ja so einen Streik um Arbeitsplätze auch vorstellen, rettet deutsche Arbeitsplätze, rettet Arbeitsplätze in Deutschland oder so, ne? Also wenn man da immer das Wort Deutsch vorhängt, dann kann man sich ja viele Parolen auch von rechts dazu nutze machen und da Militanz simulieren. Hm. Ja, da, also das ist ein spannendes Feld, was uns, was zu wenig beachtet wird, wie ich finde.
Jetzt hast du sozusagen das Union Busting aufgemacht gehabt, ne, wo Rechtsanwälte sehr stark daran arbeiten, Strukturen zu unterlaufen und zu bekämpfen, die gewerkschaftliche Arbeitnehmer, sogenannte Arbeitnehmerrechte versuchen durchzusetzen und Tarifansprüche zu formulieren und so weiter und so fort. Hast dort auch die DHV und sogenannten gelben Gewerkschaften mit eingeordnet und jetzt kommen noch sozusagen rechte Gewerkschaften hinzu. Was ist denn die Gemeinsamkeit dieser, sagen wir mal, drei Arme von Anti-Gewerkschaftsarbeit im klassischen Sinne?
Naja, die Stoßrichtung ist natürlich Zersetzung, also und Zermürbung der Gegenseite. Und da setzt der Neoliberalismus, also das vorherrschende, sag ich mal, Ideologiemodell der letzten 30 Jahre, also seit 73, hatte sich der Neoliberalismus durchgesetzt, der setzt eigentlich auf Atomisierung. Also es gibt keine Kollektive, es gibt, wie Margaret Thatcher sagte, so etwas wie Gesellschaft existiert nicht, es gibt nur Individuen und vielleicht noch eine Familie für die, die sich's leisten können. Und da sind solche kollektiven Formen auch gar nicht vorgesehen, sondern wenn es Probleme im Betrieb gibt, dann soll man irgendwie ein Coaching machen oder irgendwie Teambuilding-Maßnahmen kann man dann dazu buchen oder so ein Scheiß. Während, die traditionelle Rechte eben schon auf das Kollektiv setzt, aber dann halt nach Führerprinzip organisiert und der gute Betriebsführer weiß, was gut für das für die Belegschaft ist und wir folgen unserem Führer, sag ich mal, und machen aber auch schon so kollektive Dinge wie gemeinsame Busfahrten zu einer Demonstration oder Vereinsabende und so ein Gedöns. Und möglicherweise sind wir jetzt hier in einem Umschwung, dass sich also größere Teile des Unternehmerlagers diese kollektive Form wieder wünschen, weil sie merken, da gärt was. Das ist vielleicht so gar nicht gut, diese Atomisierung, weil die Leute dann doch irgendwann sich wieder neu orientieren und rebellisch werden können. Und da schaffen wir jetzt eine Form, wo die sich, sagen wir mal, in kollektiver Form, aber vom Unternehmen gelenkt organisieren können. Und ja, der größte Horror ist natürlich, dass jetzt eigenständige Interessensvertretung existiert und dass die Leute streiken und autonom vom Unternehmerlager agieren.
Was ja ein aktuelles Beispiel gezeigt hat, wie das geht, nämlich dass der EVG, die ja sozusagen in einem morgendlichen Streik die ganze Bundesrepublik geschafft haben, lahmzulegen, das nenne ich wahre Macht. Jetzt ist es aber bei der Bahn so, dass es da ja auch zwei Gewerkschaften gibt, die zwar jetzt zusammen sind, aber von denen man ja auch weiß, dass die eine die andere auch in der Bedeutung versucht zu übertrumpfen. Wenn Einheit das eigentliche Ziel ist, ja, also viele Menschen, die in so einer Gewerkschaft vertreten werden und Mitglied in der Gewerkschaft sind, warum funktioniert das offenbar? Zum Beispiel bei der Bahn eben auch nicht. Warum gibt es da zwei und warum ist diese einfache Erkenntnis, dass man, je größer man ist, eigentlich auch am meisten erreichen kann? Wo kommt diese Konkurrenznummer in der Gewerkschaft her?
Ja, das ist ein sehr komplexes Feld, da könnten wir lange drüber reden. Bei der Bahn, also da mit dem Fall habe ich mich jetzt schon früh beschäftigt, ist es ja so, dass wir hier einen ehemaligen Staatsbetrieb vor uns haben, sowohl in Westdeutschland als auch Ostdeutschland, Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn, und dass die Gewerkschaft in diesem Staatsbetrieb immer sehr nah an den Staat angekoppelt war. Also es gab so einen Verschiebemechanismus, dass der Chef der Gewerkschaft, der Bahngewerkschaft, irgendwann Bahnminister sogar wurde, also ganz regelmäßig. Und die Beamten durften sowieso nicht streiken. Ja, das war, Beamte hatten oder haben ja bis heute kein Streikrecht und dann wurde es privatisiert und aus Beamten wurden Angestellte. Und aber diese enge Anbindung an das Unternehmen blieb bei den Vorgängern der EVG, also Transnet zum Beispiel. Es war, glaube ich, die einzige Bahngewerkschaft weltweit, die für die Privatisierung ihres eigenen Unternehmens Lobbyarbeit im Parlament betrieben hat. Ganz enge Anbindung an Gerhard Schröder und die SPD. Daraus haben sie sich jetzt vielleicht, so wie es scheint, ein bisschen gelöst. Aber die Lokführergewerkschaft war eben in diesen Mechanismus nicht so stark eingebunden und sollte irgendwann platt gemacht werden, also so um 2003 rum. Man hielt die für so ein Relikt und die machen wir jetzt fertig. Und da sind die dann irgendwie wieder erwacht und haben ihre Streikmacht erkannt. Ich glaube, das Vorbild war da die Pilotengewerkschaft und haben dann meines Erachtens einen sehr großen Beitrag zur Entwicklung einer Streikkultur in Deutschland geleistet, dass dann also in Zeiten, wo Hartz IV und Schröder und also der mehr oder weniger totale Sieg des Neoliberalismus Fakt zu sein schien, haben die dann gesagt, nee, ist uns egal, wir haben Streikrecht, wir haben auch berechtigte Gründe zu streiken und wir tun das jetzt. Und damit haben sie sich durchgesetzt. Was eine große Leistung ist, übrigens auch eine große ostdeutsche Leistung. Diese GDL ist ganz stark ostdeutsch geprägt und eigentlich noch ein Relikt des großen Bahnarbeiterstreiks kurz vor der Wiedervereinigungswahl. Also 1990 gab es da einen Reichsbahnerstreik, einen sehr großen im Osten. Das ist im Grunde vollkommen verschüttetes Wissen, aber die GDL geht im Grunde in ihrer Struktur stark auf diese ostdeutschen Bahner zurück, die dann übernommen wurden nach dem Streik und nicht gekündigt wurden und platt gemacht wurden, wie eigentlich fast die gesamte ostdeutsche Wirtschaft. Ja, so erklärt sich das historisch und ich würde sagen, dass in dieser Konkurrenzsituation hier in diesem speziellen Falle ein großer Vorteil liegt, dass also die EVG jetzt auch so streikt, dass es wehtut. Liegt daran, dass sie diese kleine Gewerkschaft im Nacken hatten, die sie in der Konkurrenzsituation dann dazu angetrieben hat, auch ihre eigene Kraft mal zu entwickeln, würde ich sagen. Also in der Einheit liegt nicht immer nur eine Stärke, sondern in der Einheit kann man auch, sag ich mal, in den Schwitzkasten genommen und abgewürgt werden. Besonders dann, wenn diese Einheitsgewerkschaft sehr stark mit dem Unternehmerlager verbunden und verfilzt ist und dann immer so auf Augenhöhe in Aufsichtsräten und in vielfältigsten Gremien fast schon eingenordet oder assimiliert wird, ja, dann entwickelt sich so eine Industriegewerkschaft oft auch zu so einem Korsett, aus dem man dann nicht mehr rauskommt.
Mhm. Reaktionen auf sowas ist ja auch so eine Graswurzelgewerkschaft wie die FAU und andere Kleingewerkschaften, die auch versuchen, dem was entgegenzusetzen, weil sie das Gefühl haben, diese große, keine Ahnung, Verdi oder DGB-Gewerkschaften, welche auch immer, vertreten uns nicht und sind durch ihre Nähe zu zum Beispiel SPD, also quasi Regierungspolitik, eben auch irgendwie nicht aktiv genug im tatsächlichen radikalen Interesse derjenigen, die arbeiten und zwar richtig hart arbeiten und ganz unten sind und nicht ganz oben in der Hierarchie von so Betrieben. Wenn wir uns das so angucken und du ja auch gerade hervorgehoben hast, was sozusagen so eine große Gewerkschaft unter Umständen eben nicht mehr dieses schlagkräftige Instrument für Arbeiterinnen und Arbeiter oder Angestellte ist. Was ist denn die Perspektive? Wo geht denn das Ganze hin? Also Rekultivierung von Gewerkschaft der Großen oder eben doch dieses eher kleinere, kleinteiligere? Was gibt es da irgendwelche Ansätze, die zeitgemäß sind? Denn es wird ja erhebliche Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt geben in den nächsten Jahren, die heißen, ganze Arbeitsbegrifflichkeiten neu zu überdenken.
Ja, wir müssen auf jeden Fall an einer Neuzusammensetzung arbeiten, an einer Restrukturierung. Unser Verein, den wir gegründet haben, Aktion gegen Arbeitsunrecht, baut jetzt im Grunde erstmal so einen Clubs auf, also sag ich mal wie vor der Französischen Revolution, also lokale Komitees, wo alle möglichen Leute zusammenkommen, die dann diskutieren, sich austauschen und dann lokale Aktionen planen, die wir bundesweit koordinieren. Also es muss meines Erachtens ganz eindeutig eine Rückbesinnung auf die lokale Ebene geben. Das wird von den Gewerkschaften meines Erachtens vernachlässigt, sträflich. Also die DGB-Struktur ist oft auf lokaler Ebene irgendwie eingeschlafen, eingerostet oder macht dann irgendwelche Empfänge für Arbeitnehmer, für Politiker oder trifft sich mit dem Unternehmerlager oder so. Aber es müsste dort auch viel stärker müssten Aktivitäten entfaltet werden, die über die Gewerkschaftsgrenzen oder die Branchengrenzen hinausgehen. So eine Art Ortskartelle, wie das früher mal gegeben hat, oder ja, zum Beispiel Stadtteilgruppen und so, das gibt's heute alles gar nicht mehr. Im Grunde ist der Funktionärsapparat auf sich selber zusammengeschrumpft und die wenigen ehrenamtlich Aktiven füllen dann lauter Gremien und Kommissionen, wo aber mehr oder weniger bürokratische Arbeit geleistet wird, aber dieses auf die Straße gehen, protestieren gegen Ungerechtigkeit, sich als soziale Bewegung zu definieren, das ist ziemlich eingeschlafen und ich bin mir auch nicht sicher, ob es da einen Weg zurück gibt. Ja, das ist mir unklar. Aber jedenfalls müssen wir nach einer Struktur suchen, die die kommunale Ebene und lokale Ebene in den Fokus nimmt und nicht so stark dann nur branchenmäßig und ja Tarifkommission und also diese bürokratischen Sachen in den Vordergrund rückt. Da ist also viel kaputt gegangen schon in den 70er, 80er Jahren. Und ich bin mir nicht sicher, ja, also diesen Wunsch, das Bedürfnis gibt es und es wird irgendeine Form finden. Und da gilt es jetzt erstmal zu experimentieren. Ich meine, dass die FAU da auch wiederum Probleme hat, weil sie jetzt überhaupt keinen professionellen Apparat hat. Das ist sozusagen genau die andere Seite der Medaille. Aber dadurch auch wenig Schlagkraft entwickelt und wenig Vertrauen aufbaut. Also man muss schon meines Erachtens einen minimalen professionellen Apparat haben. Ich denke, dass die berufsständischen Gewerkschaften da möglicherweise genau in der Mitte liegen. Also sehr schlanken professionellen Apparat, der dann aber auch hochprofessionell arbeitet und ein hohes Maß an ehrenamtlicher Aktivität und was die Bahngewerkschaft angeht auch ja sehr lokal organisiert, manchmal wie so ein Schrebergartenverein fast, dass so irgendwelche Rentner den Ortsvorstand machen und dass es da aber auch soziale Vereinsaktivitäten gibt. Ja, aber das weiß ich auch nicht. Also da überschreiten wir im Grunde auch meine Kompetenzen. Wir haben jetzt hier nur einen kleinen Verein gegründet, der stetig wächst, jetzt auf 400 Mitglieder zugeht, bundesweit aktiv ist und wir versuchen Komitees zu gründen in verschiedenen Städten. Aber sind da jetzt auch, haben jetzt hier auch noch keinen Erdrutsch erzielen können. Das ist also alles ein schweres Feld, ne? Aber man muss auch immer bedenken, die Leute haben, die dann arbeiten, werden halt schwer ausgebeutet, müssen oft Überstunden machen, in Schicht arbeiten, flexibel sein und so weiter. Da fehlt dann oft schlichtweg auch die Energie, sich dann nebenher noch dauerhaft zu engagieren.
Gegen ein System zu stellen, das jetzt auch nicht gerade so wirkt, als wenn man es im Handstreich verändern könnte. Das heißt also, den Stein jeden Tag aufs Neue den Berg hinaufrollen.
Naja, also da möchte ich widersprechen.
Sehr gerne.
Das, was ich da gerade vorschlage, also wieder eine soziale Struktur aufzubauen, verändert das System langfristig ganz sicher, aber es verändert dich selber ja. Also du kommst aus deiner Vereinzelung heraus, du blickst auch über den Tellerrand deiner eigenen Firma oder deines eigenen Betriebs heraus, du triffst andere Leute und das ist natürlich ein Wiedergewinn an Lebensqualität. Worunter die Leute in Deutschland ja hauptsächlich leiden, ist ja eine Armut auch an Kontakten, an ja Zusammenhalt und so. Das ist eigentlich neben der finanziellen Situation und den hohen Mieten, ist das, würde ich sagen, sogar die Hauptarmut in Deutschland. Dass die Gesellschaft atomisiert ist und kaputt und verrottet ist und immer mehr gesellschaftliche Struktur kaputt geht. Und das würden wir ja auf diese Weise wiedergewinnen. Deshalb darf man es, glaube ich, auch nicht nur als investierte Zeit sehen, sondern es muss natürlich eine Struktur sein und eine Organisation, wo es auch Spaß macht und wo man gute Leute trifft und ja, da was bei gewonnen wird, ja.